Und nun etwas in eigener Sache, liebe Freischwimmer. Brauchst du gerade einen Impuls in deinem Leben? Steckst du vielleicht gerade fest in einem Lebensbereich und weißt nicht weiter? Und du möchtest dich weiterentwickeln, aber weißt nicht, wie du starten sollst? Dann melde dich gerne bei mir für ein kostenloses und unverbindliches Impulsgespräch. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes oder auf meiner Website freischwimmerimkopf.de. Moin moin und herzlich willkommen zu Freischwimmer im Kopf. Hier geht es darum, wie du auf wohlwollende Art auf deine unangenehmen Gefühle und Gedanken schaust, um dich nach und nach immer mehr von negativen Glaubenssätzen und Verhaltensmustern zu befreien. Mein Name ist Michael Jahn und ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Episode. Liebe Freischwimmer, in dieser Folge habe ich den spannenden Gast Dagmar Kersten hier zu Besuch. Sie ist in der DDR groß geworden und ist dort Kunstturnerin gewesen und so gut, dass sie sogar Vize-Olympiasiegerin wurde. Und das ist auch schon immer ihr Traum gewesen. Allerdings hat dieser Leistungsdruck und das Doping sie zerstört und auch ihr diesen Traum zerstört. Ja, was das mit ihr gemacht hat, wie sie da wieder rausgekommen ist und was für einen neuen Traum sie sich jetzt verwirklicht hat, das erfahrt ihr in dieser Folge. Liebe Freischwimmer, willkommen bei einer neuen Folge und zwar einem neuen Interview. Ich habe die Dagmar Kersten hier sitzen und freut mich ganz besonders, denn die Dagmar hat eine sehr bewegte Geschichte hinter sich, in der DDR groß geworden und ja, Kunstturn hat sie dort gemacht und ist in diese Maschinerie geraten und hat ihren Traum sich auch erfüllt und ist Vize-Olympiasiegerin geworden. Allerdings wurde ihr Traum vorher schon zerstört durch diese Maschinerie in der DDR. Und da möchte ich ganz gerne mit der Dagmar darüber reden, auch was für neue Träume sie hat und wie sie das verarbeitet hat. Also erstmal Dagmar, willkommen, dass du da bist.
Dankeschön. Ich freue mich sehr, Michael, dass du mich eingeladen hast und dass wir heute ein bisschen über meine Träume reden können.
Ja, sehr, sehr schön. Das heißt, du hattest als Mädchen sozusagen schon immer diesen Traum, Kunstturnerin halt eben zu werden und dort diese Goldmedaille zu bekommen. Oder wie hat sich der Traum bei dir herauskristallisiert?
Das hat tatsächlich schon sehr früh angefangen. Als ich 7 Jahre alt war, habe ich schon so ein bisschen geturnt im Trainingszentrum. Und für mich, wenn mich jemand gefragt hat, was möchtest du beruflich werden, war ganz klar, ich möchte Weltmeisterin werden. Viele Erwachsene haben dann natürlich in ihrer Beschränktheit gesagt, das ist doch kein Beruf. Und für mich war eindeutig klar, das ist das, was ich werden möchte. Ich werde Weltmeisterin im Kunstturnen. Und das also ist schon ziemlich früh entstanden.
Also ist das wirklich so intrinsisch quasi gewesen, dass nicht von die Eltern irgendwie von außen gesagt haben, hier, mach das mal, sondern das wolltest wirklich du werden. Das ist richtig dein Traum gewesen.
Absolut. Also mein Vater, der war Diplom-Sportlehrer und Judoka und so die ganze Family hat eigentlich Judo oder Kampfsport gemacht. Und ich habe mich damals fürs Turnen entschieden und dann hat sich das eben, wie schon gesagt, sehr früh herauskristallisiert. Da gab es ein nettes Ereignis. Ich war damals im Urlaub immer an der Ostsee und als ich so 5 oder 6 war, konnte ich schon Handstand und Rad und fand, ich war also richtig gut. Und dann kam ein Mädchen, das konnte einen Flickflack, also rückwärts auf die Hände springen. Und das war für mich, wo ich dachte so, boah, mein Bruder hat dann sein Übriges getan. Der sagte dann so, ja, du kannst ja gar nichts, wie wir so Brüder sind. Und dann habe ich gedacht, wenn ich einen Flickflack kann, ja, dann kannst du auch Weltmeisterin werden.
Na, schön. Und spannend. Und 5 warst du da. Und wie lange hat es gedauert, bis du den Flickflack konntest?
Bis ich den Flickflack konnte, das hat, glaube ich, 2 Jahre gedauert. Ich habe den mir aber auch selber beigebracht. Also ich bin dann wie so ein Frosch rückwärts abgesprungen, ohne Sinn und Verstand, mutigerweise. Ja. Und es ging dann aber doch relativ schnell, denn mit 9 Jahren bin ich dann meinen ersten Doppelsalto gesprungen am Boden. Da gehörte der Flickflack davor natürlich dazu.
Ah, Wahnsinn, erster Doppelsalto, das hört sich ja wirklich krass an. Ja, okay, also spannend, das heißt, das ist immer sein Traum gewesen und da konntest du so dran festhalten. Also da muss es ja was gegeben haben, was dich dazu immer wieder animiert hat, denn wahrscheinlich noch härter zu trainieren und es ist dann vielleicht ja sogar auch mal irgendwie anstrengend geworden. Aber auch durch so Täler, sag ich mal, hat dich dieses Bild der Weltmeisterin eigentlich immer so irgendwie durchgeführt? Oder was ist das gewesen, was dich da so richtig motiviert hat zu?
Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen, ist ja nun schon einige Jährchen her. Allerdings bin ich dann aufgrund meiner guten Leistungen zur Kinder- und Jugendsportschule mit 9 Jahren delegiert worden und bin ins Internat gezogen, von zu Hause ausgezogen. Und dann war ich in einem System drin, wo alles eben geplant war. Und ich hatte halt unheimlich viel Freude an Bewegung. Ich habe mich gern bewegt, ich habe gerne geturnt. Und habe aber auch gemerkt, dass recht früh der Leistungsdruck schon sehr hoch wurde. Und da ist dieser Wunsch, Weltmeisterin zu werden, plötzlich nach hinten weggerutscht. Und der Wunsch, naja, du schaffst das irgendwie, du möchtest jetzt erstmal dich nicht verletzen, mit deiner Angst umgehen, irgendwie überstehen, hat das ganz schnell überschattet.
Ui, okay. Das heißt, dann ist eigentlich eher so, also die Angst, sich zu verletzen, weil du das häufig bei anderen gesehen hast, dass das passiert, oder weil ihr so unter Druck gesetzt wurdet, dann halt eben.
Naja, weil ich mich selber auch häufig verletzt habe. Ich war ein relativ anfälliges Kind. Das heißt, wenn ich in meine Krankenakte schaue, öfter erkältet und mit den Fußgelenken Probleme. Und dann gab es mal wieder eine Spritze und dann wurde mal wieder Blut abgenommen. Und da Verletzungen taten weh. Ich hatte mit 13 meinen ersten Ermüdungsbruch, der auch nicht richtig erkannt wurde. Dann musste ich mit diesem Ermüdungsbruch im Zehgelenk weiter trainieren. Und das sind natürlich Dinge, die den Traum, Weltmeisterin zu werden, in die klare Realität zurückholen, wo ich mir dann gedacht habe, so, also eigentlich möchtest du nur noch überstehen das Ganze, weil die Möglichkeit auszusteigen, die hat sich irgendwie auch nicht ergeben. Ich bin in diesem System groß geworden, meine Eltern kannten das System so. Irgendwie war keine Möglichkeit, da auszusteigen, weil ich halt so talentiert war. Die Idee gab es nicht wirklich.
Die Idee von dir gab es halt nicht, also du hast auch nicht mit deinen Eltern gesprochen, so, oh, mir macht das keinen Spaß mehr, ich möchte da irgendwie raus, so, sondern du wusstest, du musstest da drin bleiben eigentlich.
Ich denke, dass ich irgendwann auch eine Angst entwickelt habe, ins normale Leben einzusteigen. Ich bin da unter Sportlern gewesen. Ich habe diesen Ablauf, den strukturierten Tag kennengelernt. Ich habe mich nach wie vor ja gerne bewegt. Und erste Erfolge stellten sich natürlich dann auch mit 14 ein. Ich bin dann mit 14 zur Weltmeisterschaft gefahren und habe da 3 Medaillen geholt. Eine Silbermedaille, 3 Bronze oder 4 Medaillen. Und natürlich war das dann auch wieder toll, aber die Möglichkeit auszusteigen war einfach schwierig als so talentiertes Aushängeschild der DDR irgendwann. Da wurde schon viel mit meinen Eltern geredet und ich habe das für mich nicht gesehen. Also ich habe nicht gesehen zu sagen, ich möchte jetzt aufhören, weil dann wäre ich in eine Klasse mit 30 Leuten gekommen, mit Jugendlichen, die ganz andere Probleme haben. Was ich, wo können sie vielleicht das erste Bier trinken oder kriegen eine Freundin her? Jetzt mal ganz platt gesprochen. Ich habe aber Interviews geführt, musste aufpassen, was ich sage, wie ich die DDR repräsentiere. Also mein Lebensumfeld war ja ein ganz anderes. Und ich wollte in dieses normale Lebensumfeld auch nicht zurück, weil irgendwie wollte ich ja schon was Besonderes sein in der DDR. Das hat
Ja,
mich
verstehe.
natürlich da drin auch gehalten.
Ja, das kann ich nachvollziehen. So was Besonderes und wahrscheinlich am Herumreisen, was sonst gar keine Möglichkeit irgendwie gab, so, ne? Die Welt so ein bisschen zu sehen auch dadurch.
Ja, genau. Also ich war natürlich prädestiniert als Sportlerin ins Ausland und auch ins KA, also ins kapitalistische Ausland, reisen zu können, nicht nur ins sozialistische. Das ist natürlich auch spannend, ne? Also das habe ich dann auch genossen, obwohl ich bei vielen Reisen zum Teil nicht so viel gesehen habe. Turnhallen oder auch die Wettkämpfe eben und naja, so viel Zeit, um jetzt groß Land und Leute kennenzulernen, war ja nicht.
Nee, so viel Zeit nicht, und ich könnte mir vorstellen, dass auch sehr aufgepasst wurde, oder? Dass ihr jetzt nicht,
Absolut, genau.
ja, dass
Ja.
ihr, habt ihr da halt euren Aufpasser gehabt, der nicht erlaubt hat, dass ihr dann auch mit anderen Sportlern aus anderen Ländern irgendwie in Kontakt gekommen seid, oder?
Ja, wir wurden schon auch gebrieft. Also es wurde natürlich auch nicht gerne gesehen, wenn wir in regen Austausch mit jetzt zum Beispiel anderen deutschen Sportlern gekommen sind.
Ah ja, okay,
Ja, wir
verstehe.
wussten, dass es war halt nicht erwünscht und man hat es dann auch nicht getan. Ist unter seinesgleichen geblieben. Ich kann das nur von mir so erzählen. Also vielleicht waren da andere mutiger. Ich war da vielleicht sehr gesetzestreu.
Naja, Und wie ist es mit dem Thema Doping dort gewesen? Ist das war wahrscheinlich auch ein Thema irgendwie in der Zeit, wo du dann am Turn warst?
Ja, absolut. Also ich habe sehr früh schon angefangen, Tabletten zu bekommen. Das waren damals viel Vitamintabletten oder Pulverchen. Und später oder viel, viel später habe ich dann erfahren, dass eben auch sehr früh, so mit 13, die talentierten Sportler gedopt wurden in Verletzungsphasen, um die Leistungen zu erbringen, damit die DDR quasi ja standhalten konnte. Viele andere Länder haben es dann auch probiert, aber die DDR hat es halt sehr professionell betrieben, sehr flächendeckend. Und das ist eben später rausgekommen, dass ich eben auch jahrelang gedopt wurde. Und oft werde ich gefragt, Mensch, war dir das nicht klar? Aber es ist so, man hat ja, oder ich habe diesen Menschen ja vertraut. Ich wäre wirklich nicht davon ausgegangen, dass Trainer oder auch Ärzte mir was Schlechtes wollen oder mir Medikamente geben, die im Grunde genommen meinem Körper schaden. Soweit habe ich nicht gedacht. Und man hat uns natürlich auch erzählt, im Kunstturnen macht das keinen Sinn. Man hat das mal probiert, aber das würde gar keinen Sinn machen. Und dem habe ich natürlich geglaubt. Das war ja nun mal mein Umfeld.
Ja, verstehe. Ist es denn so gewesen, also hast du körperliche Beschwerden dadurch bekommen, dass du jahrelang quasi, dass dir Doping so untergeschoben wurde?
Das ist so ein bisschen ein Teufelskreis. Also ich habe direkt von den Dopingmitteln so nichts bekommen, allerdings die Folgeerscheinungen davon. Ich konnte halt härter trainieren, schneller wieder in Verletzungsphasen antrainieren und das bedingte viel Verschleißerscheinungen, ne? Sodass ich im Endeffekt 6 Operationen an Fußgelenken, in den größeren Gelenken Arthrose. Ich lag mit einer starken Rückenverletzung aufgrund von Überbelastung. Also nicht durch einen Sturz, sondern wirklich regelrecht Überbelastung in der Pubertät. Ein Jahr in so einer Gipsschale nachts und durfte fast ein Jahr keine Sprungbelastung mehr ausführen, musste eine Plastikkorsage am Tag tragen. Und das sind so diese Folgeerscheinungen von den Mitteln gewesen.
Wahnsinn, ein Jahr lang, das muss ja die Hölle gewesen sein. Und danach hast du aber wieder weitergemacht. Danach hast du ganz normal weitergemacht wieder mit dem Training.
Genau, ich habe zwar in der Zeit auch Krafttraining und Schwimmtraining gemacht, also alles, was die Wirbelsäule entlastet. Da wurden Trainingspläne geschrieben. Ich durfte dann später schon ein bisschen Barren turnen, aber überhaupt gar keine Sprungbelastung. Und das ist ja für ein Zeitfenster damals, für eine Turnerin schwierig gewesen. Und ich habe dann wieder antrainiert. Das war vor Olympia.
Okay, verstehe. Und wie ist es dann weitergegangen? Das heißt, du hast dann irgendwann Olympia, bist du Olympiasiegerin quasi geworden und danach war für dich Schluss, danach hast du gesagt, du machst es nie wieder?
Genau, ich bin bei meiner letzten Kür, meiner Finalkür gelandet. Und es gibt sehr schöne Videos auf YouTube, wo man mich dann weinen sieht. Und das war für mich so der Zusammenbruch der Mentale, wo ich gesagt habe, wirklich O-Ton, ich will die Scheiße nicht mehr. Das ist die letzte Landung, ich werde nie wieder ein Gerät anfassen. Das habe ich mir damals geschworen. Und meine Trainer und die Funktionäre wollten gern, dass ich ein Jahr weiter turne, und zwar die Weltmeisterschaft 89 noch mitturne. Und ich habe dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass ich das nicht mehr muss. Und das war auch ein ziemlich harter Kampf, aus diesem System auszusteigen, zumal ich auch ziemlich körperlich ruiniert war. Und das war dann eben so. Ich habe diese Entscheidung getroffen, ich möchte das nicht mehr. Der Druck ist mir zu groß. Ich möchte einfach ein normales Leben führen. Ich möchte essen dürfen. Ich möchte nicht unter Schmerzen trainieren müssen. Ich möchte nicht ständig Angst haben.
Verstehe. Und war das für dich so dieses, ich habe jetzt auch das erreicht, ich habe es allen bewiesen, so jetzt muss ich eigentlich danach nicht mehr weitermachen? Oder wie kam das, dass es gerade, wenn du das noch so reflektieren kannst, gerade in dem Moment war, dass denn dieser Zusammenbruch kam und dass du gesagt hast, jetzt ist Schluss?
Ich glaube wirklich, das gehört auch dazu. Also war auf dem Höhepunkt meiner Karriere und ich wusste nicht gesundheitlich oder auf jeden Fall mental, wie lange ich das noch durchhalte. Und zumal dann die ganze Mannschaft oder viele aus meiner Mannschaft aufgehört hatten, ne, und da war das auch okay. Und bei mir hat man aber gesagt, du bist da diejenige, die nochmal Medaillen holen kann und wir wollen gerne, dass du da weiter turnst. Und ich wollte es einfach nicht. Ich wollte auch wie all die anderen aufhören dürfen.
Ja, verstehe. Und hat deine Familie dich dabei unterstützt oder wie war das damals?
Also irgendwie habe ich da nicht viel Unterstützung bekommen. Also ich war dann ja schon 18 geworden. Naja, da hast du früh erwachsen geworden, hast nicht mehr viel mit deinen Eltern darüber gesprochen. Hinzu kam, dass meine Mutter und mein Stiefvater ganz andere Interessen hatten. Die wollten aus der DDR abhauen und da lag der Fokus, wir bekommen eine Reise, wir kommen nicht mehr zurück. Naja, dann war das eben eine ganz andere Realität, in der sie gelebt haben und ich habe dann halt irgendwie sehr früh angefangen, meine eigenen Dinge mit mir auszumachen.
Ja, verstehe. Gut, und dann ist die Mauer ja auch gefallen und hat sich wahrscheinlich eh alles auch verändert, dann halt irgendwie danach, ne?
Na, ich hatte noch einen Ausreiseantrag gestellt. Also meine Mutter und mein Stiefvater sind tatsächlich mit einer Reise rübergekommen und nicht mehr zurückgekommen. Und ich habe dann, weil es eben nicht absehbar war, noch Anfang 89 einen Ausreiseantrag gestellt. Das war schon eine krasse Erfahrung, weil als Hochleistungssportlerin, Aushängeschild der DDR, war eben ein
Ja.
Ausreiseantrag stellen, kommt nicht so gut. Ich bin dann in Unehren entlassen worden. Man hat natürlich versucht, mich zu halten und hat immer gesagt, du musst deine Schule zu Ende machen. Und ich habe mich richtig gesperrt. Ich habe gesagt, ich muss überhaupt gar nichts mehr. Und dann bin ich natürlich auch aus dem Schulsystem rausgeflogen, ist ja logisch. Naja, und dann wurde ich halt als Vaterlandsverräterin so ein bisschen so behandelt. Die Ruhm und Ehre wurden mehr oder weniger aberkannt, Bilder abgehangen, was mich dann aber nicht mehr doll interessiert hat. Und dann ist Gott sei Dank relativ schnell die Mauer geöffnet worden, weil ich wäre so gar nicht rausgekommen. Also ich habe noch einen Teil meiner Stasi-Akte und daraus geht auch hervor, dass ich als Hochleistungssportlerin nicht aus der DDR entlassen worden wäre, weil ich
Okay, das.
angeblich Geheimnisträgerin war.
Okay, verstehe. Das heißt, wenn dann hättest du nur fliehen können, halt irgendwie wahrscheinlich,
Genau.
ne? Wäre
Auch über
wahrscheinlich auch noch.
Ungarn oder so, aber da muss ich echt sagen, da hatte ich ein bisschen Schiss.
Ja, gut, das kann ich nachvollziehen. Und wie ist das jetzt heutzutage? Also ist es so, dass du den Menschen, die damals diesen Druck von außen dich ausgeübt haben und die auch diese Medikamente verabreicht haben, ist da noch so ein gewisser Groll irgendwie in dir drin oder ja, hast du den verziehen auch?
Ich habe lange Jahre gebraucht. Am Anfang bin ich erstmal mit meiner Geschichte rausgegangen. Da war ich gerade mal 20 und da habe ich einfach auch große Ablehnung gemerkt. Also bin da damals in Stuttgart ansässig geworden, habe da ein oder zwei Interviews gegeben, aber auch die wurden so nicht abgedruckt. Also das sollte nicht daran gerüttelt werden am Sport, am Sportsystem. Die Zeit war noch nicht reif und oft wurde ich als Nestbeschmutzerin abgestempelt und es hat dann eine ganze Weile gedauert. Naja, und irgendwann, jetzt habe ich einen Faden verloren. Was war nochmal die Frage am Anfang?
Ob du den Ärzten damals und halt auch den Betreuern ja noch was nachhältst,
Genau,
sag ich
und
mal.
in diesen Interviews merkt man, da habe ich halt immer noch angeklagt und wollte einfach wachrütteln. Da war ich schon stark in meiner Opfermentalität noch drin. Aber viele Jahre später kam es dann dazu, dass ich mich gefragt habe, was ist denn die Geschichte der Trainer vielleicht oder auch der Ärzte? Leider konnte ich mit den Trainern da nicht mehr drüber reden, aber war jetzt auch erst in den letzten Jahren. Was hat diese Menschen dazu bewogen, so mit anderen Menschen umzugehen, weil sie auch in ihrer Realität gelebt haben? Das hätte ich ganz spannend gefunden und das ist natürlich ein Prozess, wo ich damit abschließen konnte, weil ich auch gemerkt habe, solange ich Groll hege, verletze ich mich nur selber und bleibe in dieser anklagenden Rolle. Wenn man sich die Frage stellt, warum ist mir das passiert, dann bringt einen das meist nie aus dieser Opferhaltung heraus. Interessanter ist es zu fragen, was kann ich jetzt machen, damit ich den Rest meines Lebens so gestalte, dass ich eben jetzt glücklich bin und den Menschen nicht weiterhin Macht über mir oder über mich gebe.
Ja, total guter Punkt, sagt man. Das sehe ich halt auch so, ne? Warum ist mir das bloß passiert? Warum ist mir das passiert? Und dann gibst du ja deinem Unterbewusstsein den Befehl, es soll Gründe finden und die findet es immer, warum es mir passiert ist halt eben, ne? Es ist immer so die Frage, wie füttere ich quasi mein Unterbewusstsein mit welchen Fragen? Ja, und genau das mit der Macht, das sehe ich halt eben auch so, ne? Zu sagen, hey, ich habe da was gelernt draus und ich habe da sicherlich ganz, ganz viel daraus gelernt und ich wäre jetzt nicht die Frau, die ich jetzt bin, wenn das mir nicht passiert wäre. Und darauf, das ist ja auch sicherlich ein sehr, sehr starkes Fundament auch, auf dem du dann aufbauen kannst. Und das ist natürlich, was mich jetzt auch interessiert, nachdem dieser Traum dann ja vorbei war, den du ja schon irgendwie als Fünfjährige hattest, mit diesem Kunstturm und Weltmeisterin zu werden, nachdem das sozusagen dann ausgeträumt war, nenne ich es jetzt einfach mal, bist du dann erstmal in so eine Leere gefallen oder kam gleich so ein neuer Traum bei dir hoch?
Na, absolut gar nicht. Also als ich dann mit 18 aufgehört habe, dann habe ich gedacht, so, dann habe ich angefangen, eine Ausbildung zur Bürokauffrau zu machen, weil da war jetzt erstmal so nicht viel mehr drin, für mich damals gedacht. Und dann habe ich mir gesagt, naja, du brauchst eigentlich nie wieder im Leben irgendwas größer anpacken, weil du wirst nie wieder das erreichen, was du mal erreicht hast. Also das muss man
Ah,
sich
Wahnsinn.
einfach mal vorstellen, ne? Ich habe
Ja.
das Beste, ich war eine der besten Turnerinnen der Welt. Mit was war das für mich zu toppen? Weil ich habe ja nur in Leistungen gedacht. Ich kannte ja nichts anderes.
Ja, verstehe.
Und dann bin ich schon in so eine, naja, depressive Phasen gefallen, würde ich mal sagen, wo ich dachte, du machst eine Ausbildung, ist aber auch wurscht, ob du die machst oder nicht. Und irgendwann habe ich dann doch festgestellt, Mensch, da gibt es doch noch andere Sachen. Ich habe dann über meine Kinder, die ich zur Taekwondo gebracht habe, festgestellt, das wäre doch mal was. Fang das mal an. Da kannst du dich erstmal gepflegt prügeln. Das war wirklich so die Sichtweise. Und wenn du dich richtig verteidigen kannst, dann kann dir nie wieder jemand wehtun. Das war ein bisschen naiv. Gott sei Dank habe ich dann relativ schnell die Philosophie der Kampfkünste für mich entdecken können und darüber hinaus sehr, sehr viel ausheilen lassen können. Und so ist der Traum entstanden, Kampfkunst zu leben, was ich halt darunter damals auch verstanden habe. Naja, und so hat sich der Traum fortgesetzt, bis ich irgendwann gesagt habe, ich möchte gerne eine eigene Kampfsportschule haben, weil Vereine mich stark einengen. Ich kann nicht das umsetzen, was ich gerne möchte. Und dann bin ich diesen Schritt gegangen, obwohl alle gesagt haben, du bist jetzt bald 50, voll selbstständig. Überleg mal, bist an der Uni beschäftigt. Also viele haben mich versucht, in dieser Sicherheit auch zu halten. Andere haben auch gesagt, das sehen wir aber zu, das Potenzial. Und es war wirklich ein schwieriger Schritt für mich, aus der Sicherheit hinauszugehen und zu sagen, ich mache das jetzt. Ich mache mich voll selbstständig. Das war dann kurz vor Corona mit meiner Kampfsportschule. Ich habe vorher schon auch da drin natürlich gearbeitet, aber nebenher noch einen sicheren Job gehabt. Und dann habe ich den Schritt voll gewagt. Und dann hat man mir den Laden gleich geschlossen, wie das so in Corona-Zeiten war.
Wie das so in Corona-Zeiten war, ja. Aber jetzt sind wir nach Corona und es gibt die Kampfsportschule anscheinend ja immer noch. Das heißt, du hast selbst diese steinige Phase, nenne ich es mal, jetzt auch gut überstanden dann, ne?
Ja, ich habe angefangen, mir andere Fragen zu stellen, damals schon irgendwann, als ich gesagt habe, du kannst nicht immer fragen, warum mir, ne? Frag mal andere Sachen. Und ich habe für mich dann auch in der Corona-Zeit irgendwann entdeckt, also das war auch ein Prozess. Ich habe erstmal voll Panik gehabt. Mein Gott, ey, was machst du denn jetzt im Leben? Dann habe ich gesagt, naja, was soll dir großartig passieren? Du hast doch das Wissen in dir. Du hast doch immer Menschen begeistern können. Wenn die Kampfsportschule nicht läuft, dann wird sich wieder irgendwas finden, womit du Menschen begeistert. Du wirst irgendwas finden. Mein Gott, also du kannst nicht tief fallen. Und das war so der Mut, den ich hatte, loszulassen. Und dann habe ich erstmal wieder den Kopf frei gehabt, um kreativ zu werden und ins Online-Training zum Beispiel einzusteigen. Musste da halt eben auch alles lernen, aber das hat dann funktioniert. Und diese Haltung gelingt mir immer besser im Leben, loszulassen und zu sagen, was soll dir groß passieren? Denn du hast das Wissen in dir, du hast es schon immer geschafft. Ne? Eben die Erfolge von innen heraus abrufen zu können, das, was für mich jetzt wirklich Erfolg ausmacht, dass ich weiß, was ich kann und nicht im Außen zu suchen und das im Außen abhängig zu machen. Dadurch habe ich gelernt, ein bisschen entspannter zu leben. Klingt jetzt super, gelingt mir aber auch nicht immer ständig.
Klar, es ist ja auch ein Weg halt eben, ne?
Richtig.
Das heißt, das ist bei dir der Traum gewesen, der dann irgendwann hochkam, so im Thema Kampfsportschule. Ich denke immer so ein bisschen, das hat auch was mit deinen Eltern zu tun, oder? Weil die doch auch Judoka waren. Ist das so ein bisschen daraus geprägt, meinst du? Oder ist es jetzt Zufall eigentlich?
Also irgendwann habe ich auch gemerkt, Mensch, mein Vater hat leider schon nicht mehr gelebt. Das wäre schön, wenn der das noch mitbekommen hätte. Meine Mutter hat auch schon nicht gelebt. Die ist ganz früh gestorben. Und ja, so ein bisschen habe ich dann nachvollzogen. Also mein Vater, der hat mit seinen Studenten so ein tolles Verhältnis gehabt. Er war wirklich ein Meister für seine Schüler, obwohl er das so gar nicht wusste, diese Philosophie. In der DDR war das gar nicht so stark vertreten, da in dieser Philosophie zu leben, sondern die haben einen soliden Job gemacht und haben es einfach gelebt. Und ich fand das immer schon sehr, sehr schön, dieses Verhältnis, wie Menschen ihm vertrauen. Und als ich meine eigene Schule aufgebaut habe, habe ich ein Stück weit gemerkt, dass ich das auch kann. Und jetzt, wo meine Schule 12 Jahre schon existiert und die ersten Grundschulkinder plötzlich erwachsen sind, gefühlt, merke ich auch da, was da für ein Zusammenhalt ist. Auch in der Corona-Zeit habe ich das ganz stark gemerkt, dass die Eltern hinter mir stehen und die Schüler. Und das ist was, was mir unheimlich gut gefällt. Und vielleicht hat so ein bisschen da immer auch der Wunsch mitgeschwungen, das so ein bisschen zu machen wie mein Vater, der ein sehr, sehr schönes Verhältnis mit seinen Studenten eben hatte, die er da, oder seinen Schülern, die er trainiert hat.
Wundervoll. Also klingt für mich so, dass du das, was du beim Turnen, da gab es ja was, vielleicht ja auch einen Zusammenhalt, aber auch nicht so richtig, vielleicht ja nur unter den Turnern und weniger dann halt irgendwie mit den Trainern und Ärzten und Funktionären drumherum, dass das ja alles so sehr professionalisiert, aber nur auf Leistung ausgelegt und halt auch so starken Druck, der da irgendwie ausgeübt wurde. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du jetzt was anderes kreiert hast, halt eben. Ne? So eine Schule, wo es das Verhältnis zwischen Schüler und Lehrer wahrscheinlich ein anderes ist und es halt mehr um ja, Gemeinschaft geht und nicht um Leistung so extrem dann. Ne?
Ja, absolut. Also ich habe mich relativ schnell dafür entschlossen, in meiner Schule eher den Weg der Persönlichkeitsentwicklung und den Transfer für meine Schüler in den Alltag zu bringen und gar nicht so eine Talentschmiede zu werden. Und das ist natürlich bedingt aus meiner Geschichte, weil ich gemerkt habe, so wie ich das Kunstturnen damals erlebt habe, arbeitet man auf ein Ziel hin und dann hast du deinen Blumentopf und dann, ne, dann ist irgendwann auch mal der Zenit erreicht, weil Hochleistungssportlerin bist du halt nicht ein Leben lang.
Ja,
Und
klar.
ich habe gemerkt, dass die Kampfkunst für mich eine Weglehre war. Das heißt, ich gehe diesen Weg und der Weg ist im Grunde genommen das, was mich persönlich wachsen lässt. Und den kann ich machen, bis ich irgendwann einen Löffel abgebe und umfalle. Und das ist so
Ja,
das,
verstehe.
was für mich interessanter jetzt ist, weil ich das andere ja schon erlebt habe. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe meinen Haken dran gemacht. Ich wollte nicht wieder dieselben Erfahrungen machen und habe deswegen mich entschieden, jetzt diesen Weg mit meiner Schule in der Persönlichkeitsentwicklung zu gehen. Also wir machen auch keine Turniere. Wir sind da nicht dabei, weil ich da keine Lust drauf hatte und ich natürlich auch die Schüler angezogen habe, die dann auch damit gut klarkommen, dass sie eben keine Turniere machen.
Dass sie keine Turniere machen, sondern dass sie es eigentlich machen, ja, wahrscheinlich auch so, weil der Weg irgendwie so das Ziel ist, ne? Dass sie halt jetzt nicht, ich weiß nicht, ist es im Taekwondo halt auch so mit Gürteln oder mit den Farben oder ist es
Ja,
nicht so?
genau. Ne? Ich mache ja, also ich habe
Ah.
das koreanisches Karate genannt, aber da hast du recht, das ist mit den Gürteln, um kleine Etappen zu kennzeichnen. Ich habe ein völlig neues Prüfungssystem entwickelt, was nicht so starr ist, dass jeder dasselbe machen muss. Also ich kannte das so, ich habe das selber so durchlebt. Jeder hat alle haben dieselbe Prüfungsordnung und alle machen dasselbe.
Damit man
Und
vergleichen kann, ne? Schön vergleichen immer, ja.
richtig. Und da ich gedacht habe, so, also wenn wir das mal in die Tierwelt übertragen, ich habe da Enten, Fische,
Ja,
Affen
ja.
und Pferde und das Pferd muss jetzt nicht versuchen, auf den Baum zu klettern. Also habe
Ja.
ich so ein bisschen ein Prüfungssystem entwickelt, was die Individualität und die Stärken, aber auch die Schwächen der einzelnen Mitglieder hervorbringen kann und daran kann gearbeitet werden. Und vor allen Dingen möchte ich, dass die Kinder selbstwirksam werden. Ich drücke da niemanden, ich unterstütze zwar, aber die müssen sich schon selber kümmern, wenn sie die nächste Prüfung abhaken wollen und nicht alles von mir vorgebetet bekommen. Ich gebe denen da nicht den Weg vor, sondern die sollen kreativ, selbstständig auch Lösungen finden mit mir und den Eltern und meinem angestellten Mitarbeiter. Und das funktioniert sehr gut. Also ich fühle mich da sehr wohl drin.
Super. Das erinnert mich immer sehr stark an auch unser Schulsystem halt, ne? Wo du von den Tieren redest, so mit Pferd und Affe und Hund und so, die verglichen werden und die gleichen Aufgaben bekommen. Aber die komplett andere Voraussetzung haben halt eben, ne?
Ja,
Und
ich habe dann immer das
ja.
Gefühl, man wird so ein mittelmäßiger Aal. Du kannst ein bisschen an Land, kannst
Ja.
auch ein bisschen im Wasser, aber du wirst nie über den Wolken schweben oder du wirst auch nie im Wasser so richtig. Ne? Also so, das gefällt mir nicht, das möchte ich so nicht. Und ich kann das da einfach ein Stück weit weitergeben. Ich habe mich zum Beispiel auch entschieden, mit den Kleinsten anzufangen, mit Dreijährigen, weil ich da schon anfangen möchte, Dinge vielleicht verändern zu können. Das ist so auch das Hauptthema meiner Arbeit, ne? Ich kann bei den Kleinsten anfangen mit der Persönlichkeitsentwicklung und es zeigt sich halt, dass auch Eltern sagen, das Kind kommt in der Schule viel besser klar, das ist viel selbstbewusster geworden, kann
Oh
sich aber
ja.
auch viel besser zur Ruhe bringen, wenn es sehr hippelig ist. Das ist das Schönste, was ich von den Eltern höre. Also für mich ist das nicht mit dem Blumentopf vergleichbar, aber das ist eben meine Geschichte, weil ich ja mit Blumentöpfen und Pokalen andere Sachen verbinde, ne?
Ja, und ich, wie du schon gesagt hast, so das hast du schon erlebt, so, ne? Und jetzt merkst du halt eben auch, dass es ganz andere, ja, ganz andere Preise zu gewinnen gibt, die vielleicht sogar auch viel mehr mit dir machen, als jetzt halt irgendwie da so eine Silbermedaille bekommen zu haben,
Richtig, genau.
ne? Und sag mal als letzten Punkt noch, du hattest auch gesagt, dass du Coachin bist. Das heißt, das hat sich auch so im Zuge der Taekwondo-Schule so ein bisschen herauskristallisiert oder ist es was ganz anderes, dass du nochmal diesen Weg gegangen bist?
Also das hat sich eigentlich herauskristallisiert, weil viele Menschen mich auch um Rat gefragt haben und ich habe dann zusätzlich nochmal investiert in einige Ausbildungen und habe gemerkt, das möchte ich mir als zweites Standbein aufbauen. Ich weiß ja nicht, wie lange ich die Schule machen möchte. Also bis jetzt sehe ich da kein Ende, aber ich bin ein Mensch, der sehr flexibel ist und wenn ich mich dann irgendwann entscheide, ich möchte jetzt viel mehr coachen, Webinare geben, weil ich dann mehr Leute erreichen kann, dann mache ich das intensiver und das ist eben daraus entstanden, dass ich merke, dass Frauen auch so ein bisschen auch aus der Selbstverteidigung mit Frauen, wie Frauen ticken und ich mich entschieden habe, da insbesondere Frauen zu helfen, aus ihren eigenen verkopften Beschränkungen auszusteigen, also ganz häufig. Ich habe das ja auch selber erlebt. Ich habe mir gedacht, das darf man nicht machen, das kannst du nicht tun, was sollen die anderen denken? Oh Gott, was passiert, wenn ich diesen Schritt gehe? Ne, beim ersten Mal habe ich es ja schon gemerkt, als ich einen Ausreiseantrag gestellt habe. Also da bin ich ja nun mal schon völlig aus meiner Komfortzone rausgegangen. Und wo das im Endeffekt mich hingeführt hat in ein wirklich freies Leben. Also ich konnte mich dadurch, dass ich oft den Mut hatte zu springen, sehr, sehr frei machen im Kopf und sagen, ich lebe das Leben, was ich im Moment jetzt auch möchte und ich habe das umgesetzt, weil ich wollte mir nie, wie meine Mutter sagen, die mit 43 Jahren gestorben ist, oh Gott, irgendwie habe ich ja nicht mein eigenes Leben gelebt. Ich habe ja
Ja.
irgendwie immer nur das Leben anderer bedient. Und da unterstütze ich Frauen, die manchmal noch nicht mal den Mut haben, einen Gedanken weiterzudenken, die sich das von vornherein schon, ah, das kannst du nicht machen. Also das, nee. Ne? Wo ich sage, na träum doch einfach mal, tut ja keinem weh, wenn du mal zu Ende denkst oder träumst.
Ja, zu Ende träumen, ne? Gerade wo wir beim Thema Träumen sind, was halt so wichtig ist halt eben auch, ne? Dass man da halt auch etwas hat, was einen dann halt wirklich durch diese Täler halt auch bringt, ne? Und das ist, glaube ich, auch dieser Traum. Ja, super, super schön. Und liebe Freischwimmer, ihr werdet natürlich auch in den Shownotes, werdet ihr dann auch die ganzen Links finden zu Dagmars Profilen, zu ihrer Website. Also wenn ihr Interesse daran habt, ans Coaching, wenn ihr die Taekwondo-Schule ist wo? In Stuttgart dann auch oder wo wohnst du jetzt?
Nein, ich wohne jetzt in Oldenburg bei Bremen und das
Ah
ist
ja.
eine Schule für Kampf- und Bewegungskunst, die nennt sich Lohan, Schule für Kampf- und Bewegungskunst, da, die habe ich da auch und da unterrichte ich Kinder im Alter von 3 bis 80 Jahren.
Ja, super. Also wenn ihr da in der Nähe wohnt und dann Kinder habt, guckt auf jeden Fall bei der Dagmar mal vorbei. Ja, sehr, sehr schön. Dagmar, vielen, vielen Dank. Wir sind tatsächlich auch schon zum Ende gekommen. Also vielen, vielen Dank für die Ausführung und dass du uns hast auch teilhaben lassen, wie die Welt damals denn halt eben auch war und was du da halt eben durchgemacht hast. Und ich glaube, das ist halt eben auch etwas, was viele vielleicht gar nicht so auf dem Zettel haben. Oder vielleicht auch heutzutage noch, vielleicht zum Schluss nochmal, glaubst du heutzutage bei Olympia, bei im Sport, ist das immer noch so mit dem Doping und immer noch dieser Leistungsdruck so extrem?
Also der Leistungsdruck ist auf jeden Fall immer noch sehr, sehr extrem und ich denke, dass viele Sportler da viel Unterstützung gebrauchen könnten. Naja, gedopt wird nach wie vor auch, das wissen wir, weil es hängt davon sehr viel ab bei vielen Sportlern, ne? Die müssen ihre Sponsorenverträge erfüllen. Das ganze System zeigt das auf und der Sport ist eigentlich nur die Spitze. Wir brauchen ja nicht immer nur beim Sport suchen, wir können auch in unserer Gesellschaft suchen, wo auch Studenten mit Ritalin dopen oder
Oh ja.
Berufskraftfahrer Sachen nehmen, damit sie lange wach bleiben können. Also da können wir in ganz viele Berufsgruppen schauen. Nur der Augenmerk wird oft im Sport gefunden, weil jeder wünscht sich, dass es einen sauberen Sport gibt. Naja, aber der Sport ist eigentlich nur ein Spiegel unserer Gesellschaft.
Ja, da hast du absolut recht. Das ist halt wirklich diese Leistungsgesellschaft so, ne?
Ja.
Und man sieht ja jetzt halt eben auch, wie bei dir ganz extrem, du hast halt irgendwie alle Seiten durchgespielt, habe ich so das Gefühl. Und man sieht, du bist jetzt halt super glücklich, ohne dass es so extrem in diese Leistungsgeschichte halt gehen muss, so, ne?
Na, ich habe nichts gegen Leistungen, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Also ich persönlich verschiebe auch meine Grenzen und nehme mir Dinge vor. Es darf aber alles in einem vernünftigen Rahmen, in einer Wertschätzung miteinander gehen und vor allen Dingen auch das, was natürlich möglich ist, ohne dass ich meinen Körper völlig ruiniere, weil
Ja.
ich habe nun mal diesen Körper hier und der sollte ein Leben lang halten. Und dann darf ich da auch gerne drauf schauen, dass das noch lange so ist. Ne, also ich möchte meine Kerze, habe ich schon krass hell abbrennen lassen. Also ich würde einfach gern noch ein bisschen Stück Kerze haben.
Ja, gutes Bild dafür auf jeden Fall,
Genau,
ja.
die dann einfach, ne, mich ein Leben lang begleitet. Das heißt nicht, dass ich nicht gerne auch Grenzen verschiebe, weil das glaube ich schon, dass das unser Naturell der Menschen ist, zu gucken, zu forschen, Pioniere auf dem Gebiet, aber eben nicht auf Kosten anderer oder auf Kosten des eigenen Körpers.
Das heißt, was sind für dich, kommt immer eine Frage zur nächsten, was sind für dich so die ersten Anzeichen, wo eine Leistung, dass ich sage, oh, ich will dieses Ziel erreichen und ich bin da halt eben auch gut dabei, sag ich mal, und erfolgsorientiert, was ja auch total in Ordnung ist. Aber was sind für dich so die ersten Anzeichen, wo es umschlägt, wo es in was Destruktives dann halt geht?
Das ist witzig. Das hatte ich jetzt, als ich mich in meine Coaching-Ausbildungen und so sehr stark hineingekniet habe. Ich habe angefangen, mich wieder zu vergleichen. Ich habe dann gedacht, du musst noch mehr machen. Und ich habe dann die Freude und Leichtigkeit verloren. Es hat mich nicht mehr erfüllt. Und dann habe
Ja.
ich mir gesagt, warum machst du das? Du musst das jetzt nicht mehr machen. Und das sind die ersten Anzeichen. Wenn ich diese Leichtigkeit verliere und wenn ich diese Erfüllung darin nicht sehe, diese Leidenschaft weggeht, und es zu einem
Ja.
ständigen Muss wird, dann ist es nicht das Richtige. Dann habe ich es falsch angegangen. Dann kann das Ziel wohl das Richtige sein, nur die Herangehensweise ist die falsche.
Die Herangehensweise, ja genau, die Herangehensweise, beziehungsweise dass es dann vielleicht viel zu sehr aus dem Kopf kommt und dann nicht
Richtig.
mehr so aus dem Herzen halt eben, ne?
Richtig.
Ja, sehr schön, Dagmar. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke und ich glaube, da gibt es erstmal noch einiges zu verarbeiten für alle Zuhörer. Da ist ganz, ganz viel drin gewesen. Ja, Dagmar, ich wünsche dir ganz viel Freude mit dem Coaching und ganz viel Freude natürlich auch mit deiner Kampfkunstschule, die du hast. Und ja, und freue mich total zu sehen, dass du von einem Traum sozusagen in den nächsten Traum gegangen bist und auch Erfüllung daran findest. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke dir für das schöne Interview und dass wir die Möglichkeit haben, uns so zu vernetzen und viele Menschen daran teillassen können. Also indem du diesen Podcast eben machst, hilfst du ja auch, das in die Welt zu bringen. Das finde ich sehr cool.
Ja, vielen, vielen Dank. Und wenn ihr, liebe Freischwimmer, euch denn auch vernetzen wollt mit der Dagmar, wie gesagt, in den Shownotes findet ihr alle Infos. Und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann.
Ciao.